kommen und auch diejenigen, die im Livestream zugeschaltet sind, ob direkt jetzt oder auch im Laufe des Tages, an dem Gottesdienst teilnehmen werden. Schön, dass ihr da seid. Ja. Du bist nicht allein. Das wurde mir jetzt gerade im Lobpreis nochmal so bewusst. Immer wieder, wenn ich meine Augen geschlossen habe und in der Anbetung war, sah ich vor meinem geistigen Auge ein Heer von himmlischen Engeln, die den Herrn anbeten, hier auf der Bühne und überall im ganzen Raum und auch bei dir zu Hause im Wohnzimmer. Du bist nicht allein. Die Engel Gottes sind bei dir und mit dir zusammen beten sie Gott an. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, Tag und Nacht, dass sie bei dir sind. Eine Vielzahl, eine große Schar von himmlischen Wesen ist hier mitten unter uns. Wir können diese geistige Realität oft nicht so sehen. Ich bleibe bei diesem Mikrofon. Dankeschön. Und Gott ist aber bei dir. Seine Engel sind bei dir. Gott will dir heute Offenbarung schenken, Einsicht in die geistliche Welt, in die geistliche Realität. Amen. Glaubst du das? Ist dein Herz offen dafür? Auf Empfang? Jawohl. Gut, also ich habe ja letzten Sonntag schon angefangen, den Epheserbrief unter die Lupe zu nehmen. Und ich möchte gerne mit euch zusammen den Epheserbrief so durchgehen, weil da so unfassbare Schätze drin sind. Gott offenbart sich total stark durch den Epheserbrief. Es ist auch ein Brief nicht nur an die Epheser, sondern an die Gemeinden in der ganzen Region. Und es ist ein Brief auch an uns heute in unsere Zeit hinein, weil sich Gott dort offenbart, weil wir da erkennen können, wer Gott ist, wer wir sind, was das Wesen und welche der Gemeinde ist und welche Bedeutung wir in Gottes Augen in dieser Welt auch haben als Gemeinde. Und dann kommen auch ganz konkrete Anweisungen zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Also der Epheserbrief hat es einfach in sich. Gut, ich werde nicht wiederholen. Letzten Sonntag habe ich über die Segnungen gesprochen, die wir in Christus haben. Und ich möchte ermutigen, dass diejenigen, die das nicht gehört haben, das mal nachhören. Auf dem YouTube-Kanal kann man das gut nochmal nachhören. Oder aber auch auf der Internetseite gibt es das als Audiodatei zum Runterladen und Nachhören. Ich will da einfach anknüpfen und weitermachen und heute über die erleuchteten Augen des Herzens sprechen. Ich habe wieder eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Wir lesen ab Vers 15 und bis Vers 23 und werden das Wort Gottes heute miteinander studieren, betrachten. Also wir sind hier auf einer Bibelschule sozusagen. Der Epheserbrief wurde gelehrt auf der Bibelschule, als Kerstin und ich dort waren, vor inzwischen 20 Jahren. Und das hat mich auch sehr gepackt. Und ich bin immer noch dabei, immer wieder auch in diesem Epheserbrief Schätze zu entdecken. Also heute Vers 15 bis Vers 23. Wir lesen einfach mal zusammen. Ja? Deshalb höre auch ich. Ich lese alleine. Hallo, mitlesen. Wir studieren zusammen. Okay. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten. So, wenn hier deshalb steht, dann muss man sich fragen, weshalb denn deshalb? Das heißt, er nimmt Bezug auf etwas, was vorher gesagt wurde. Paulus hat vorher eben über diese Segnungen gesprochen, die wir in Christus haben. Eine Vielzahl von Segnungen, die uns in unserem himmlischen Vater oder durch den himmlischen Vater gegeben sind. Eine Vielzahl von Segnungen, die uns in Jesus Christus geschenkt sind. Und eine Vielzahl von Segnungen, die uns im Heiligen Geist gegeben sind. Wie gesagt, bitte nochmal nachhören. Und Paulus ist so ergriffen davon. Er hat gelehrt eine Tiefe von Erkenntnis, die wir in Gott haben, und weiß, okay, das reicht nicht aus, einfach nur Wissen anzusammeln. Es muss zu einer Offenbarung werden. Und weil die Gläubigen in Ephesus dieses Wort von Christus, dieses Wort der Errettung, das Evangelium angenommen sind, also an Jesus Christus gläubig geworden sind, wie wir hier lesen, ist er total begeistert, denn das ist schon ein Wirken Gottes am Menschen. Also wir können nicht uns einfach irgendwie überlegen, ich glaube, ich werde mal Christ. Sondern es ist der Heilige Geist, der uns dahin führt, der uns die Augen öffnet, dass wir erkennen, dass wir die Vergebung von Schuld brauchen. Dass Gott unser himmlischer Vater ist. Dass wir diese Einladung annehmen und unser Leben in die Hände Gottes anvertrauen und anfangen, Jesus nachzufolgen. Also, wenn du zum Glauben gekommen bist, ist das schon ein großer Grund zur Freude und es ist ein Werk Gottes. Und Paulus dankt hier für das Werk Gottes, dass die Menschen in Ephesus zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Und er stellt fest, dass sie eine Liebe zu allen Heiligen haben. Und das ist das Erkennungszeichen der Gläubigen, der Jünger Jesu. Jesus selbst hat in Johannes Kapitel 17 darüber gesprochen, beziehungsweise im Gebet das ausgesprochen. An der Liebe wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Also ein Jünger von Jesus zu sein, bedeutet, dass das Herz gefüllt wird mit der Liebe Gottes und dass wir auch einander lieben, annehmen, wertschätzen und achten. Liebe zu allen Heiligen. Also, und weil es so ist, ist Paulus einfach total dankbar und er dankt Gott für dieses Wirken an den Gläubigen, dass sie zum Glauben gekommen sind, dass da Liebe untereinander ist und dass sie diese Botschaft, das Evangelium, angenommen haben. Aber er bleibt auch nicht dabei stehen, sondern er geht dann weiter ins Gebet. Er sagt, ich gedenke eurer in meinen Gebeten. Paulus versteht ganz genau, es reicht nicht aus, viel Informationen über Gott und sein Wesen, über seine Absichten mit uns Menschen, über die Erlösung in Christus zu bekommen, wenn da nicht das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes dazukommt, wenn das Wort nicht lebendig wird in uns, wenn es nicht zu einer Offenbarung kommt, dann bleibt es nur Information. Wenn es aber im Glauben angenommen wird und es zu einer Offenbarung für dich persönlich wird, dann wird es zu einer Transformation. Nicht nur eine Information, sondern etwas, was sich verändert, verwandelt von innen her. Und deswegen betet Paulus und ja bewässert sozusagen diese Samen und Pflänzchen des Wortes Gottes, die er gesät hat, die ganzen Verse vorher. Und ja, er geht ins Gebet, weil es soll zu einer Offenbarung werden. Und jetzt gehen wir mal in diese Offenbarung, um die es geht. Wir lesen zusammen, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Ich weiß nicht, ob euch das direkt schon aufgefallen ist. Ich habe es sogar schwarz markiert. Hier ist wieder die Dreieinigkeit in Aktion. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, nur durch Jesus Christus können wir Gott als unseren himmlischen Vater erkennen. Nur durch Jesus Christus haben wir Zugang zum Herzen Gottes. Er ist die Tür zum Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne Jesus Christus können wir auch Gott, unseren Vater, nicht kennenlernen. Aber durch Jesus Christus haben wir Zugang zum Herzen Gottes. Durch Jesus Christus erkennen wir, wie Gott ist. Durch Jesus Christus haben wir Vergebung von Schuld und einen freien Zugang zu Gott. Und dann ist hier die Rede vom Vater der Herrlichkeit. Gott ist der Vater der Herrlichkeit. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm, dem Vater des Lichts. Er ist der Vater, der uns bei sich haben will. Er ist der Vater, der uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben hat. Er ist der Vater, der durch seinen Heiligen Geist uns Zugang gibt zu seinem Herzen, zu seinen Gedanken. Er will uns bei sich haben. Und weiter lesen wir, dass der Heilige Geist, der Geist der Weisheit und Offenbarung, derjenige ist, der uns Erkenntnis und Einblick schenkt in die Tiefen Gottes. Durch den Heiligen Geist werden wir erleuchtet. Durch den Heiligen Geist werden wir zu Kindern Gottes gemacht. Das Wunder der Neugeburt geschieht durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist bestätigt in unseren Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Es bewirkt alles der Heilige Geist in uns. Also wir sehen wieder Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist in Aktion zusammen. Der dreieinige Gott ist immer zusammen in Aktion. Und was ist die Absicht, was ist das Ziel Gottes mit uns? Dass wir ihn erkennen, wie er wirklich ist. Und erkennen ist in der Bibel nicht ein Wort, was mit Wissen übersetzt werden kann, sondern es ist vielmehr ein Wort, was mit Vertrautheit und Intimität sogar verbunden ist. Wir lesen in der Bibel, als Adam die Eva erkannt hat, wurde ihr erster Sohn geboren. Also es hat was mit Intimität und Nähe zu tun. Und geistlich gesprochen hat das was mit Vertrautheit zu tun. Gott will uns in eine Vertrautheit führen, dass wir ihn wirklich kennen, wie er ist. Dass wir ganz nah an seinem Herzen sind. Dass wir denken, wie er denkt. Dass wir fühlen, wie er fühlt. Dass wir reden, wie er redet. Dass wir tun, was er tut. Er will uns mit hineinnehmen. Er will uns die Geheimnisse seines Willens offenbaren. Er will uns ganz nah bei sich haben. Amen. Ist das nicht wunderbar? Wo gibt es solch einen Gott, der den Menschen so nahe kommt, der Menschen ins Vertrauen zieht, der den Menschen mit hineinnimmt in seine Geheimnisse, in seine Absichten, in seine Pläne und der durch die Menschen wirkt in dieser Welt? Gott will dich und mich ins Vertrauen ziehen. Es gibt eine nächste Bibelstelle ebenfalls von Paulus, die mich total fasziniert. Und zwar in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9 und 10. Hier fängt es so an, Vers 9. Aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Also mit anderen Worten, es ist unfassbar, was Gott für all diejenigen bereithält, die ihn lieben. Und damit, liebe Geschwister, ist nicht erst der Himmel gemeint, wo wir bei Gott sein werden und alles Leid aufhören wird und wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden und wo wir tanzen werden auf goldenen Straßen und wo wir ja einfach getröstet werden, da wo wir Leid und Schmerz erfahren haben. Das alles steht auch noch aus, das kommt. Aber der Kontext zeigt ein Leben hier auf der Erde schon in dieser engen Beziehung mit Gott. Denn im nächsten Vers steht geschrieben, wir dagegen, also wir, du und ich, wir wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Wow. Der Heilige Geist in dir weiß alles, was in Gott ist, weil es Gottes Geist ist. Er kennt die Gedanken Gottes, er kennt das Herz Gottes und er will dir das mitteilen, dass du dich freuen kannst über Dinge, an denen Gott sich freut. Dass du den Schmerz spüren kannst, der auf dem Herzen Gottes auch ist. Für die Verlorenheit der Menschen zum Beispiel, für so viel Ungerechtigkeit, was auch passiert. Aber auch, dass du die Antwort Gottes darauf, die Lösung Gottes auch spürst und dass du mutig handeln kannst in dieser Welt. im Vers 16, da steht geschrieben, denn es heißt, wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wir aber denken im Sinne von Christus. Dadurch, dass der Heilige Geist in uns wohnt und wir diesen Zugang haben zum Herzen Gottes, zu den Gedanken Gottes, sind wir befähigt zu denken im Sinne von Jesus Christus. Wir werden total verändert in dem, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir entscheiden. Und diesen Zugang haben wir zu Gott. Und in diese Vertrautheit will Gott uns hineinführen. Ich glaube, dass wir da noch lange nicht angekommen sind. Und dass Gott noch so viel mehr für uns bereithält. Glaubst du das auch? Und ich will dahin. Ich will noch viel mehr erkennen und begreifen, was auf dem Herzen Gottes ist. Und mich total eins mit ihm fühlen und wissen und ja, in seinem Namen auch handeln. Okay, wir gehen weiter. Erleuchtung des Herzens. Das ist ja das Gebet des Paulus. Also zuerst geht es darum, dass wir die Dreieinigkeit Gottes, Gott selbst verstehen, wie er ist und ihn erkennen, in diese Vertrautheit mit ihm kommen und aus diesem heraus erleuchtet werden in unseren Herzen. Viele Menschen auf der ganzen Welt suchen nach Erleuchtung. Es gibt verschiedenste Religionen, es gibt verschiedenste Strömungen, auch Esoterik, alles Mögliche, wo Menschen auf der Suche sind nach Erleuchtung, nach dem Übersinnlichen. Warum ist das so? Es ist so, weil Gott eine Sehnsucht nach ihm in unsere Herzen hineingelegt hat. In Prediger 3, Vers 11 steht geschrieben, dass Gott die Ewigkeit in das Herz des Menschen hineingelegt hat. Es ist wie so ein Suchsensor in uns hineingelegt. Und bei allen Menschen, jeder ist irgendwo auf der Suche nach Gott. Nur leider oft an falschen Quellen und an falschen Stellen. Aber wahre Erleuchtung des Herzens gibt es nur bei Gott. Und dafür betet Paulus hier. Wir lesen mal zusammen. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also, Paulus betet hier um Erleuchtung in drei verschiedenen Bereichen. Und wir werden uns das gleich auch nochmal zusammen anschauen. Aber ich möchte einfach erst nochmal feststellen, also nicht nur Menschen in dieser Welt sind irgendwo alle auf der Suche nach Erleuchtung, sondern es ist von Gott in uns hineingelegt. Und wir lesen schon im Alten Testament, dass Gott die Augen geöffnet hat und Erleuchtung geschenkt hat. Zum Beispiel, vielleicht erinnern sich einige an die Geschichte, wo der Diener von Elisa war ein Prophet Gottes, und der Diener kommt zu Elisa gerannt, völlig verstört, voller Angst, weil da ein feindliches Heer das Volk Israel belagert hat und sie wirklich in Gefahr sind. Er kommt zu Elisa und erzählt, was da los ist, was für ein Riesenheer da ist. Und was tut Elisa? Der Mann Gottes hat eine andere Perspektive. Er hat geöffnete Augen des Herzens. Und er spricht zu Gott und sagt, Gott, öffne ihm doch seine Augen, damit er die wahre Realität sieht. Und dann bekommt der Diener von Elisa diesen Schleier weg von seinen Augen und er geht raus und plötzlich sieht er nicht nur das feindliche Heer, das war immer noch da, aber er sieht auf einmal das himmlische Heer von Engeln. Er sieht ein himmlisches Kriegsheer. Und auf einmal begreift er, nein, wir sind nicht unterlegen. Nein, wir sind nicht in Gefahr. Denn Gott ist für uns. Und Gott ist größer als die Feinde, die vor uns sind. Amen. Wenn Gott uns die Augen öffnen würde für die geistliche Realität, dann hätte zum Beispiel Angst wenig Chancen, uns irgendwie im Griff zu halten. Und Paulus betet hier, dass sie geöffnete Augen des Herzens bekommen. Es gibt so viele Geschichten im Alten Testament. Ich denke jetzt gerade an die Hagar, die völlig alleine in der Wüste war und sie dachte, sie muss sterben zusammen mit ihrem Sohn Ismael. Und sie ruft zu Gott in ihrer Verzweiflung und Gott öffnet ihr die Augen und auf einmal sieht sie, dass da eine Quelle mit Wasser ist und Gott gibt ihr eine Zusage, dass sie leben wird und dass Gott auch Absichten und Pläne mit ihrem Sohn hat und sie nennt Gott El Roi, der Gott, der mich sieht. Wenn Gott uns die Augen öffnet, dann sehen wir die wahre Realität, weil das, was vor unseren natürlichen Augen ist, ist nur ein Teil der Wahrheit. Und die ganze Wahrheit sehen wir, wenn Gott uns Augen öffnet. Jesus spricht zu Nikodemus und sagt, du musst von Neuem geboren werden, denn sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Um geistlich sehen zu können, müssen wir von Neuem geboren werden. Und das passiert durch den Heiligen Geist, der dieses Wunder der Neugeburt in uns bewirkt, wenn wir an Jesus Christus glauben. Paulus spricht von dem hellen Licht, das aufgeleuchtet ist in unseren Herzen. In 2. Korinther Kapitel 4, ganz spannend. Und er sagt dann, wir sind sowas wie irdene Gefäße. Es ist nicht so, dass wir irgendwie die große Erleuchtung von uns selbst aus haben, sondern es ist Gott, der uns erleuchtet hat. Erleuchtung, wahre Erleuchtung gibt es nur in Gott. Johannes bekommt eine Erleuchtung, eine himmlische Schau von den Dingen, die geschehen und geschehen werden und schreibt es nieder in Offenbarung. Und vieles davon hat sich schon erfüllt, vieles erfüllt sich heute in unseren Tagen. Also Paulus betet hier, dass ihnen die Augen aufgetan werden. Und ich bete auch, dass uns heute ein Stück mehr die Augen geöffnet werden, dass wir die Realität Gottes erkennen. Gott möchte mit uns zusammen sein und das passiert auf eine natürlich-übernatürliche Art und Weise. Es muss nicht irgendwie völlig abgedreht und abgefahren sein. Es ist so ganz natürlich und doch übernatürlich, wenn Gott uns die Augen öffnet und Einblick gibt in die geistliche Realität. Gott spricht durch seine Schöpfung und wir beginnen zu staunen, wie groß ist doch der Herr. Die ganze Schöpfung war vorher schon da, aber auf einmal beginnst du zu sehen und es ist übernatürlich natürlich. Gott redet vor allen Dingen durch sein Wort, die Bibel, indem dir ein Licht aufgeht und du plötzlich die Antwort von Gott bekommst in deine Situation hinein. Oder du Erkenntnis bekommst von dem, wie groß Gott ist und du beginnst zu staunen. Oder du Erkenntnis bekommst darüber, wie Gott dich sieht und du wirst total dankbar und staunst und sagst, wow, darauf kann ich nicht anders reagieren als mit Dank und mit Anbetung. Gott redet zu uns. Manchmal schickt Gott uns auch irgendwo hin und gibt uns einen Auftrag. Er legt etwas in unser Herz hinein. Auf unterschiedliche Art und Weise, natürlich, übernatürlich, redet Gott mit uns. Denn wir sind geistliche Wesen. Gott wohnt durch seinen Geist in uns. Wir haben Zugang. Er zieht uns ins Vertrauen. Amen. Viele können davon berichten. Wie war das, als du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist? Hast du dir selber nur überlegt, ja, ich glaube, es macht Sinn. Ich glaube, ich werde mal Christ. Es ist mehr als das. Irgendwie hast du gemerkt, das stimmt alles, was das Wort Gottes sagt. Ja, ich glaube an Jesus Christus. Es ist die Erleuchtung deines Herzens, die der Heilige Geist bewirkt hat. Oder wenn du Antworten von Gott bekommen hast, wenn du ein Berufungserlebnis gehabt hast. Auf unterschiedliche Weise redet Gott auch heute und schenkt Erleuchtung der Herzen. Aber hier gehen wir jetzt mal auf die drei Begriffe oder drei Kategorien von Erleuchtung ein. Also die Hoffnung seiner Berufung. Dafür betet Paulus, dass sie die Hoffnung seiner Berufung, die Hoffnung der Berufung, die Gott für sie hat, begreifen. Mit anderen Worten, dass sie begreifen, wer sie sind in Christus. Ihre Identität begreifen. Und auch uns betrifft das. Gott will, dass wir begreifen, wer wir sind in ihm. Was unsere Bestimmung im Leben ist. Und was Gott für uns bereithält. Das alles beschreibt dieses Wort Hoffnung der Berufung. Ich finde das ganz spannend. Im Johannesbrief, hier steht, meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes. Und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, so wie Christus rein ist. Also Paulus sagt hier in Bezug auf die Hoffnung der Berufung, nein, Johannes, er sagt hier, wir sind schon jetzt Gottes Kinder. Es ist das, was wir in Christus sind. Wir sind Gottes geliebte Kinder und das kann uns keiner nehmen. Aber was wir alles noch sein werden, wir sind noch nicht fertig, wir sind auf dem Weg. Wir werden ihm ähnlicher werden, immer mehr und immer mehr, indem er uns immer mehr ins Vertrauen zieht, indem wir Zeit mit Gott verbringen, werden wir von ihm geprägt und ihm immer ähnlicher werden, in der Art und Weise zu denken, zu fühlen, zu handeln und zu reden. Wir sind jetzt schon Gottes Kinder, aber wir sind auch noch im Werden. Wir wissen noch nicht, wie wir sein werden, aber wir wissen, wir werden Gott sehen, wie er ist. Amen. Also wir sind im Prozess. Und deswegen, die Hoffnung der Berufung verpflichtet uns auch zu etwas, wie hier geschrieben steht. Und jeder, der diese Hoffnung hat, achtet darauf, dass er rein bleibt, wie Christus rein ist. Weil ich diese hohe Berufung habe, ein Kind Gottes zu sein, ins Vertrauen gezogen zu sein, nah am Herzen Gottes zu sein, kann ich natürlich nicht mehr bleiben, wie ich früher war, sondern ich werde verändert von Tag zu Tag. Und ich möchte so sein wie Christus, ihm immer ähnlicher, Tag für Tag. Amen. Wir sind im Werden. Das nächste, was hier erwähnt wird, ja genau, ist der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Mit meinen Worten wieder, was wir Gott bedeuten, wie kostbar wir für ihn sind und dass Gott Lust auf uns hat. Wie komme ich denn darauf? Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Letzten Sonntag haben wir zweimal das Wort Erbe gehabt im Sinne von, was wir in Christus für ein Erbe bekommen haben und wie durch den Heiligen Geist dieses Erbe Wirklichkeit wird in unserem Leben. Und hier spricht Paulus wieder von einem Erbe, aber er spricht hier von der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Als wir auf der Bibelschule den Epheserbrief gelehrt bekommen haben, wurde das für mich zu einer totalen Offenbarung. Und ich möchte euch damit hineinnehmen. Gott hat auch ein Erbe bekommen, und zwar uns. Wir sind sein Erbe. Wir sind sein Anteil. Und wir bedeuten ihm viel. Wir sind sehr kostbar für ihn. Und Gott hat echt Lust auf uns. Das muss man sich mal reinziehen. Hier in der Bibel steht das. 5. Mose 32, Vers 9. Denn der Anteil des Herrn ist sein Volk. Jakob, nicht du Jakob, sondern damit ist Israel gemeint, das Maß seines Erbteils. Der Anteil des Herrn ist sein Volk. Wir sind Gottes Anteil. Wir sind das Erbe, auf das er sich freut. Okay, ihr guckt immer noch so ungläubig. Wir gehen weiter. Wir schauen uns eine andere Bibelstelle. Jesaja Kapitel 53, da geht es um Jesus Christus, der sein Leben für uns hingegeben hat, der unsere Schuld auf sich geladen hat, unsere Krankheit getragen hat, der uns erlöst hat und erkauft mit seinem Blut. Und er hat das alles mit einem Ziel gemacht, nicht einfach nur so. Er hat einen hohen Preis bezahlt, aber mit welchem Ziel? Ab Vers 10 lesen wir das. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen. Wir sind diese Nachkommen. Wir sind das Erbe, was Gott zufällt. In Vers 11 geht es dann weiter. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Und damit sind wir auch gemeint. Wir als Gemeinde Jesu und jeder Gläubige, Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Jesus Christus hat unsere Schuld getragen mit einer Vision, mit einer Vorfreude, mit Lust, dass wir dann zu ihm gehören werden. Wir sind sein Erbe, wir sind sein Anteil. Und in Vers 12, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Wir sind die vielen, die zum Glauben gekommen sind und dann sein Anteil, sein Erbe geworden sind. Wow. Können wir uns das vorstellen, wie kostbar, wie wertvoll wir für Gott sind? Wow. Wertet dich das nicht auf? Merkst du nicht, wow, ich bin so wertvoll? Ich bin das Erbe für Gott. Ich bin reich beschenkt worden in Christus, aber Gott sieht mich als das Geschenk, was er dafür bekommt. Wow. Und noch einen dritten Aspekt. Die Größe seiner Kraft an uns. Mit anderen Worten, was Gott alles kann. Dafür betet Paulus, dass sie das begreifen, dass sie Erkenntnis, Offenbarung darüber bekommen, was Gott alles kann und mit welcher Kraft er in uns wirkt. Es ist nicht nur so, Gott kann alles, aber mit welcher Kraft er in dir und in mir am Wirken ist. Hier kommt die Bibelstelle Epheser 19 bis 20, die zwei Verse mal zusammen. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Soll ich nochmal lesen? Dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, ist wirksam in dir und in mir. Wenn wir das bloß begreifen könnten, dieselbe Kraft, die ihn erhöht hat und ihm den Platz im Himmel gegeben hat, den Ehrenplatz im Himmel, diese selbe Kraft Gottes ist wirksam in uns. Ich will euch ein Zeugnis erzählen von einem jetzt Pastor, den ihr auch kennt, der das so ganz krass am eigenen Leibe erfahren und erlebt hat. Das ist der Pastor Albert aus Kasachstan, der öfter auch schon hier war, der, nachdem er, über ein Jahr gelähmt im Krankenhaus lag und am Sterben war, infolge von Drogenmissbrauch, infolge von einem Schlaganfall und die Ärzte ihm keinerlei Hoffnung gegeben haben. Und er lag da im Krankenhaus und jemand hat ihm von Jesus Christus erzählt. Er hat sich erst dagegen gewehrt und doch hat das Wort Gottes seine Kraft und Wirkung an ihm entfaltet und er ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Er war aber gelähmt und er konnte ab der Hüfte seine Beine nicht spüren, überhaupt nicht. Es waren nur noch Knochen und Haut. Und die Nervenbahnen waren durchtrennt im Rücken. Von daher, also medizinisch war da gar nichts mehr möglich. Und die Ärzte haben ihm gesagt, er wird für immer invalide bleiben, wenn er überhaupt am Leben bleibt. Und als er zum Glauben gekommen ist, hat er die Evangelien gelesen, all das, was Jesus getan hat, als er auf Erden war. Und das ist ihm so groß geworden und er hat Glauben bekommen, derselbe Jesus Christus ist doch wirksam in mir. Er tut doch heute noch dieselben Wunder. Er kann mich doch heilen und mich wieder aufrichten. Und mit diesem Glauben, dass dieselbe Kraft, die in Jesus Christus wirksam war, als er von den Toten auferweckt wurde, die Kraft des Heiligen Geistes, auch in ihm wirksam ist. Mit diesem Glauben ist er dann in die Taufe gegangen. Und er ist auf einer Trage ins Wasser getragen worden, weil er selber nicht laufen konnte und das schon über ein Jahr lang nicht laufen konnte. Und es keine Chance gab, dass er jemals wieder laufen wird. Er ist auf eine Trage ins Wasser gebracht worden, getauft worden in diesem Glauben, mit Christus gestorben für das alte Leben und mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben in Jesus Christus. Und in diesem Augenblick ist er geheilt worden. Er ist auf eigenen Beinen aus der Taufe gehoben worden und stand im Anschluss auf seinen Beinen, hat sich am Auto festgehalten. Er hatte noch keine Muskelkraft, musste das noch aufbauen. Aber auf einmal war die Kraft da. Auf einmal waren die Nervenbahnen wiederhergestellt und er konnte seine Beine wieder spüren und er konnte auf allen Vieren erst und dann wieder und dann aufstehen. Und es hat eine Zeit gedauert, bis er dann komplett krückenfrei laufen konnte. Und ihr habt ihn schon oft auch hier unter uns erlebt. Halleluja! So mächtig ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft ist wirksam in mir und in dir und in dir und in dir und in jedem von uns. Wenn wir das bloß begreifen könnten. Oh, ich bete, dass wir erleuchtete Augen des Herzens bekommen, dass wir diese himmlische Dimension, die uns, wo wir Zugang haben, dass wir das begreifen und verstehen und dass es Realität wird in unserem Leben. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt meiner Predigt. Wie wird all das Realität in unserem Leben? Mal ganz ehrlich, ist es nicht so, dass wir alle weit entfernt davon leben? Ein Stück weit ja. Und wir könnten jetzt einfach auch anfangen, darüber auszutauschen. Und ich glaube, dass jeder, der hier ist, schon Erleuchtung seines Herzens erlebt hat. Mindestens als du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist. Dann gab es vielleicht Erleuchtung, als du das Wort Gottes gelesen hast. Dann hast du vielleicht auf verschiedene Art und Weise gemerkt, Gott ist da. Hast seine Gegenwart gespürt. Hast Antworten vom Himmel auch gespürt. Hast gemerkt, dass Gott dich ruft und beauftragt und sendet. Und du bist schon mit Gott unterwegs. Du hast schon Erleuchtung erlebt. Jeder von uns. Aber Gott hat noch so viel mehr. Und ja, und ich bete, dass wir das begreifen. Die Hoffnung der Berufung, wer wir in Christus sind, was unsere Bestimmung ist und was Gott für uns alles bereithält. Zweitens, den Reichtum der Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen, was es bedeutet, wie viel wert, wie kostbar wir für Gott sind, dass wir sein Anteil sind. Und drittens auch, was für eine Kraft, überragende Größe seiner Kraft wirksam ist in uns, den Gläubigen. Und damit wir das begreifen, damit das Realität wird in uns, gibt es drei Schritte, drei Dinge, die wir tun können. Das erste ist Gottes Wort lesen, hören und verinnerlichen. Denn in Römer 10, Vers 17 steht geschrieben, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Glaube kommt durch das Wort Gottes. Gott redet zu uns durch sein Wort. Wie soll Glaube entstehen? Wie soll Gott zu dir reden, wenn deine Bibel verstaubt in der Ecke irgendwo liegt? Das ist so wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und erwarten, dass Gott uns persönlich meint und anspricht und dass wir Licht, Erkenntnis bekommen durch das Wort Gottes. Wort Gottes lesen, hören und verinnerlichen ist ein ganz wichtiger Schritt, damit wir diese Erleuchtung bekommen können. Denn Gott redet durch die Bibel, durch sein Wort. Zweitens. Gebet um Offenbarung, so wie Paulus hier nicht nur lehrt, sondern er betet auch für Offenbarung. In Vers 18, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden. In Vers 19, ich bete, dass ihr erkennen könnt, was euch alles gegeben ist. Wichtig ist, dass du die Bibel nicht einfach nur wie so ein Lehrbuch liest, wie so ein Schulbuch, sondern wirklich mit Gebet verbunden, mit der Bitte an Gott, dass er Offenbarung und Erkenntnis schenkt. Und dann geht dir ein Licht auf. Und dann geht dir ein Licht nach dem anderen auf. Und immer mehr bekommst du Einblick in die tiefen Geheimnisse des Herzens Gottes. Amen. Und dann gibt es noch ein drittes. Am Gemeindeleben teilnehmen. Das ist auch ganz entscheidend, wenn wir Erleuchtung erfahren wollen und Erkenntnis haben wollen. Das steht hier in dem Kapitel weiter, wenn wir lesen. Epheser 1, Vers 22 bis 23. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Also Gemeinde ist die Gemeinschaft der Gläubigen, wo Gott selbst mit seiner Gegenwart wohnt. Und wir können Erleuchtung und Erkenntnis bekommen, indem wir Anteil haben am Gemeindeleben. Durch Predigten von Gottes Wort, im Lobpreis, durch die Gemeinschaft. Wir bekommen auch Korrektur. Wir lernen miteinander die Tiefen der Geheimnisse Gottes zu begreifen und in unserem Leben anzuwenden. Im Hebräer Kapitel 10 steht sogar geschrieben, und da ist das als Warnung, dass wir Mangel erleiden an der Gnade Gottes, die Gnade Gottes versäumen, wenn wir unsere Zusammenkünfte, unsere Gottesdienste versäumen. Da ist ein Segen Gottes, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Deswegen ist es so wichtig, dass du am Gemeindeleben teil hast und teilnimmst. Vor Ort und online und in den Kleingruppen. Denn Gott wirkt in seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist sein Leib. Sie ist erfüllt von Christus. Sie ist der Ort, wo seine Gegenwart wohnt. Und ich habe so oft von vielen auch gehört, die mir gesagt haben, ich habe oft so viel Bedrängnis und Nöte und Schwierigkeiten, aber wenn ich hier bin im Gottesdienst, ich komme zur Ruhe, ich merke, dass Gott zu mir spricht, und ich tanke auf und ich kann mit frischer Kraft wieder in den Alltag gehen. So hat Gott sich das gedacht. Einzelkämpfer sind gar nicht vorgesehen bei Gott und im Reich Gottes. Das Schaf, das alleine ist, gibt es in der Bibel nur einmal erwähnt und das nicht gerade positiv, sondern eins, was sich verlaufen hat und in den Dornen verstrickt hat, was gesucht und wieder zur Herde zurückgeführt werden muss. Wir sind zur Gemeinschaft berufen und da gibt Gott Erleuchtung und Erkenntnis und Einblick in sein Herz und in seine Geheimnisse. Amen. Ja, lass uns zusammen beten. Und auch dieses Lied gleich nochmal zusammen singen. Herr, öffne du mir die Augen. Ich will dich sehen. Ich will dich erkennen, wie du wirklich bist. Wenn ihr mögt, dürft ihr mit mir zusammen aufstehen. Ich will dafür beten, dass Gott in unseren Herzen Erleuchtung schenkt. Halleluja. Herr, ich danke dir so sehr für den Reichtum deiner Herrlichkeit, für all das, was du für uns vorgesehen hast und vorbereitet hast. Ich danke dir so sehr, dass du eine Berufung für jeden von uns hast, dass du uns zu Kindern Gottes gemacht hast und dass wir im Werden sind und dass du nicht aufhörst, uns zu verwandeln, uns zu transformieren in dein Ebenbild hinein immer mehr. Ich danke dir so sehr, dass wir zur Gemeinde der Gläubigen dazugehören dürfen, dass wir deine Braut sind, die du erkauft hast mit einem hohen Preis, dass du uns sogar dein Erbe und deinen Anteil nennst. Wie kostbar, wie wertvoll sind wir in deinen Augen. Bete, dass du uns das begreifen lässt und hilf uns auch, dass wir begreifen, was für eine Kraft in uns allen wirksam ist. Die Kraft des Heiligen Geistes, die Christus von den Toten auferweckt hat. Die Kraft des Geistes Gottes, die in uns allen wirksam ist. Ich bete, dass wir das noch mehr begreifen. öffne uns die Augen, dass wir die Realität des Himmels begreifen können, verspüren können, wahrnehmen können. So wie Elisa damals gebetet hat für seinen Diener, dass du ihm doch die Augen öffnen mögest, so bete ich für uns heute, öffne uns doch die Augen, dass wir dich erkennen und dass wir die geistliche Realität wahrnehmen. Zieh uns ins Vertrauen und wir wollen es dir zur Verfügung stellen. Wir wollen in deinem Namen handeln und die Wunder und Werke tun, die du für uns vorbereitet hast. Öffne uns die Augen.